Palantir ist eines der geheimnisvollsten Unternehmen aus dem Silicon Valley. Geheimdienste kaufen die Leistungen ein, zunehmend auch Unternehmen. Gegründet wurde Palantir im Jahr 2004. Stets geht es darum, große Datenmengen so auszuwerten und zu komprimieren, dass Behörden damit arbeiten können, möglicherweise zum Beispiel, um illegale Einwanderer aus den Vereinigten Staaten zu entfernen, aber eben auch, um in der gentechnischen Forschung weiterzukommen, wenn es um Unternehmen geht. Es gibt viel Gutes zu Palantir zu sagen. Viele würden sagen, es gibt viel Schlechtes zu Palantir zu sagen. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, heute zu Palantir. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Alexander Ambruster ist im vorweihnachtlichen Urlaub. Aber wir haben einen Gesprächspartner, Jan Hieserich, Strategy and Communications Executive von Palantir. Herzlich willkommen, lieber Herr Hieserich.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Danke, dass Palantir sich öffnet, weil, wie in der Anmoderation schon gesagt, dem Unternehmen haftet immer noch etwas Geheimnisvolles an. Ihr wesentliches Produkt heißt Foundry. Und vielleicht fangen wir einfach mal so an, lieber Herr Hieserich, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was Foundry kann.
Sehr gerne. Vielleicht noch ganz kurz zur Anmoderation. Also unser Produkt wurde nicht dafür verwendet, um illegale Einwanderer in Amerika zu entfernen. Das, glaube ich, sollte ich direkt vorweg schicken.
Schon mal gut.
Aber gut, dafür sind wir ja heute hier und reden miteinander. Genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir, Foundry ist eines unserer Kernprodukte, ist aber auch nur eines unserer Kernprodukte. Wir haben noch Gotham. Gotham ist wahrscheinlich insofern ein bisschen bekannter, als dass es näher an den Ursprüngen unserer Firma liegt. Gotham ist das Produkt, mit dem vornehmlich Behörden, Regierungen, Polizeibehörden weltweit mitarbeiten. Und Foundry ist eher die Plattform, mit der Unternehmen arbeiten. Und dann gibt es noch eine, wir nennen das immer die Silent-Plattform, also eine Plattform im Hintergrund, die nennt sich Apollo. Das ist eine sogenannte Continuous Delivery-Plattform, die dafür sorgt, dass die anderen beiden Plattformen reibungslos laufen, wo auch immer sie installiert oder genutzt werden. Das nennt sich dann On-Prem, also in eigenen Hardware-Centern, genau, On-Premise, in eigenen Hardware-Centern oder eben auch in der Cloud, ob Public oder Private Cloud sein. Und die Apollo sorgt dann dafür, dass beispielsweise Updates entsprechend aufgespielt werden können, egal wo und in welchem Umfeld diese Plattform laufen.
Also Gotham, Foundry, Apollo. Ich wollte jetzt nach der etwas zugespitzten Anmoderation nett sein und erstmal mit Foundry anfangen. Aber vielleicht ist Gotham ja gar nicht so unnett, wie auch immer. Also in welcher Reihenfolge Sie mögen, Foundry und Gotham einfach mal kurz skizzieren, worum geht's da?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht fangen wir mit Foundry an, weil Foundry tatsächlich in der Einsatzbreite kaum Grenzen gesetzt sind. Also das Ziel grundsätzlich von Palantir ist es, eine Infrastruktur zu schaffen, die es Organisationen, wir nennen das auch manchmal das Betriebssystem für das datengetriebene Unternehmen, diese Organisationen ermöglicht, in den komplexesten, schwierigsten und auch sensibelsten Umgebungen mittels Datenanalyse bessere Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen, das ist mir immer sehr wichtig, dann aber auch möglichst effektiv umzusetzen. Das heißt, uns geht es nicht nur darum, relativ einfach und leicht und intuitiv zu Analyseergebnissen zu kommen mittels Big Data Analyse, sondern uns geht es vor allen Dingen darum, dann eben, wir nennen das Actionable Insights, dann mittels dieser Analysen natürlich auch möglichst reibungslos in die Umsetzung zu gehen. Weil am Ende des Tages der Erfolg, das ist vollkommen egal, ob sich das jetzt bezieht auf Unternehmen oder Regierung. Der Erfolg entscheidet sich im Handeln und nicht in der Analyse allein. Und Foundry ist so konzipiert, dass ob es jetzt Organisationen oder Unternehmen weltweit sind, dass die Daten zum einen, das ist die Grundvoraussetzung für alles, was dann folgt, effektiv und möglichst reibungslos und auch schnell integriert werden können. Also da können Sie unterschiedlichste Datenquellen Und ob es jetzt strukturierte oder unstrukturierte oder auch Time-Series-Data, insbesondere aus dem IoT-Bereich bekannt, können Sie sehr schnell integrieren, auf der Basis dann eine Analyse zu ermöglichen und dann aber eben auch die Erkenntnisse aus der Analyse oder die Entscheidungen, die auf der Basis getroffen werden, eben auch innerhalb der Plattform umzusetzen und dann auch nachzuhalten. Das ist, glaube ich, der wichtigste Effekt. War die Entscheidung richtig? Hat sie zum Ziel geführt? Ja, nein. Und das führt dann im Umkehrschluss eben zu einem, ja, wir nennen das Appreciating Dataset. Also das heißt, mit jeder Entscheidung, die Sie treffen, wird die Datenbasis, auf der Basis Sie die Entscheidung treffen, wertvoller. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn eben, wie gesagt, die Entscheidung auch im System verbleibt. Das heißt, es gibt ja genug Programme, die schöne Dashboards bauen, die in PDF-Reports erstellen und so weiter. Aber am Ende des Tages weiß dann niemand, was ist eigentlich passiert, ist überhaupt irgendwas passiert. Und bei uns ist es eben so, dass mit jeder Entscheidung, die Sie treffen, das Datenset, was dem zugrunde liegt, oder die Modelle, die dem zugrunde liegen, aufgewertet werden.
Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, es gibt strukturierte und unstrukturierte Daten. Nach einer Recherche des Marktanalyseinstituts IDC, das in der IT ja immer eine große Rolle spielt, sind 80% der Daten eines Unternehmens unstrukturiert, wenn man sie vorfindet. Das ist jetzt aber auch eine besondere Qualität von Palantir, dass sie auch besonders gut, wenn ich das jedenfalls richtig verstehe, ich bin ja selbst kein Nutzer logischerweise, dass sie besonders gut auch mit diesen unstrukturierten Daten umgehen können.
Ja, also wir sind da tatsächlich vollkommen agnostisch, was die Datenbasis selber angeht. Also wie Sie sich vorstellen können, und ich glaube, jeder von uns, der mal in sich geht und sich sein eigenes Arbeitsumfeld anschaut, wird feststellen, wo und an welchen unterschiedlichsten Stellen unterschiedlichste Daten kreiert werden. Also wir haben ja nun wirklich keine Knappheit an Daten. Ganz im Gegenteil, sind ja auch exponentiell zu. Aber in der Regel ist es ja so, dass diese Daten in Silos vorliegen, wenn sie denn überhaupt adäquat gesammelt werden. Es wird viel mit Dokumenten gearbeitet, mit Excel. Dann gibt es aber natürlich auch die klassischen unstrukturierten Daten. Also wenn ich jetzt beispielsweise an die Ermittlungsarbeit bei Polizeibehörden denke, wo ja auch viel mit Video, Fotos oder schwieriger zugänglichen Daten gearbeitet wird. Und dann gibt es eben, wie gesagt, ein großes Feld wie Time Series Data, zwar in der Reinform hochgradig strukturiert, aber sehr schwierig damit zu arbeiten, weil es hochfrequente Daten sind und natürlich Datenmengen anfallen, die sind immens. Also nur ein Beispiel, um es mal ein bisschen greifbarer zu machen, wenn man dann bei dem Beispiel eigentlich von greifbar sprechen kann, aber wenn ich jetzt Time-Series-Data nehme, die von Sensordaten stammen eines Flugzeuges, das über den Atlantik fliegt, dann spreche ich schon über Terabyte an Daten. Also das sind wirklich immense Datenmengen und die müssen nicht nur sauber integriert werden können, sie müssen auch harmonisiert werden können, also sprich in ein Format übertragen werden, das dann Ihnen, der Sie vielleicht jetzt nicht technischer Nutzer sind oder vielleicht auch nicht IT-affin sind, auch entsprechend intuitiv zugänglich ist. Also ich denke jetzt beispielsweise an einen Wartungsingenieur. Das ist schon eine immense Herausforderung. Und ich glaube, das wird sehr häufig unterschätzt, wie wahnsinnig wichtig dieser allererste Schritt ist, nämlich Daten zu integrieren über unterschiedlichste Formate, unterschiedlichste Quellen hinweg und das dann eben einheitlich auf einer Plattform aufzubereiten.
So, und jetzt dürfen wir diesen Faden nicht liegen lassen. Inwiefern ist Gotham da unterschiedlich zu Foundry?
Gotham ist insofern, deshalb habe ich mit Foundry angefangen. Also Gotham ist insofern nicht unterschiedlich, als dass beide den gleichen Prinzipien gehorchen, nämlich Daten zu integrieren, Daten aufzubereiten, also analysefähig zu machen und dann aber eben auch Entscheidungen zu operationalisieren. Das ist beiden Plattformen gleichermaßen ja, das Grundprinzip, wenn man so will. Aber Gotham dient einem deutlich klar definierteren Workflow, wenn man so will. Also in dem Fall ermöglicht Ihnen Gotham eine deutlich einfachere investigative Arbeit. Das heißt, Sie können Fragen stellen und können dann eben mittels der Funktion von Goffem, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, wir arbeiten ja in Nordrhein-Westfalen, oder die Polizei in Nordrhein-Westfalen arbeitet mit Palantir, hat es mal als Täter-Google bezeichnet. Das ist sicherlich richtig, insofern als dass Ihnen als Ermittler die Datenquellen, die Ihnen, und das ist sehr wichtig zu verstehen, rechtmäßig auch zur Verfügung stehen, natürlich darüber deutlich schneller zugänglich sind. Also sprich, die Daten werden Ihnen als Ermittler zugänglich gemacht und Sie können dann sich deutlich mehr auf die Aufgabe des Ermittelns konzentrieren. Und ich will nochmal ganz kurz sagen, wie relevant das ist, weil im Augenblick ist es so, dass Ermittler rund 80% ihrer Tätigkeit auf Recherche verwenden. Das heißt, 80% der Zeit geht dahin, Informationen zu sammeln und nur 20%, das sind nicht meine Zahlen, sondern das sind Zahlen von der Polizei in Hessen, und 20% geht für die eigentliche Tätigkeit drauf, nämlich dann auch tatsächlich zu ermitteln. Und unser Ziel ist es, eben genau diese Ratio umzudrehen. Das heißt, dass sie deutlich mehr Zeit darauf verwenden, zu ermitteln und weniger Zeit darauf, die Informationen, die sie brauchen und die ihnen auch rechtmäßig zur Verfügung stehen, zusammenzutragen.
Also ich habe jetzt in der Anmoderation gesagt, Palantir sei ein geheimnisvolles Unternehmen. Man könnte auch vom Mythos Palantir sprechen. Zusammen mit dem Namen wird das ja sogar eher noch verstärkt. Also Palantir ist angelehnt an die Fantasy-Romane Der Herr der Ringe von Tolkien. Und da sind die sehenden Steine eben solche, mit denen Besitzer große Macht ausüben können. Also klar, die Macht steckt in den Daten und der daraus abgeleiteten Entscheidung, die ihre Programme dann möglich machen. Aber also worauf ich hinaus will, ist dieser Mythos, dieses Geheimnisvolle wird durch eine solche Namenswahl natürlich mit befeuert. Und dann waren ja direkt am Anfang auch die Wagniskapitalgeber der CIA mit dem Namen InQtel dabei, auch ihnen Geld zu geben. Und der in Deutschland geborene Internetunternehmer Peter Thiel war auch mit dabei und auch der ist ja, wenn man so will, ein wenig umrankt von, ja, weiß nicht, bleiben wir bei dem Wort Mythen. Also würde ich jetzt auf dieses Thema Mythos, Geheimnis, umrankt und so einzahlen. Und jetzt müssten Sie aber mir sagen, bitte, inwiefern dass sich das mit der Realität deckt und wie Sie eigentlich Ihre eigene Rolle vor dem Hintergrund dessen, was Sie tun und was Sie gerade beschrieben haben, eigentlich selbst definieren als Palantir.
Ich finde das eigentlich super, dass Sie das halt. Also mich das beteiligen. Ich meine zu wissen, wo es herkommt. Tatsächlich ist es ja so, dass wir in den ersten Jahren kaum über unsere Arbeit sprechen konnten. Und das ist auch nicht so, dass wir das nicht. Also dadurch, dass wir ja sehr stark eben im militärischen, im Geheimdienstbereich unsere Wurzeln haben und dort auch unsere ersten Kunden waren, war es auch de facto so, dass wir gar nicht kommunizieren konnten. Also solche Dinge sind ja häufig auch vertraglich.
Also sie mussten geheimnisvoll sein, weil ja, sie Geheimnisträger waren.
Ja. Zum Teil durften wir gar nicht kommunizieren, selbst wenn beispielsweise falsche Nachrichten über uns verbreitet wurden. Aber jetzt muss niemand irgendwie Mitleid mit Palantir haben. Ich glaube, dass wir uns das redlich verdient haben, dass man über uns spricht, weil am Ende des Tages, Palantir ist sehr stark Outcome getrieben. Also was meine ich damit? Wir haben eine ganz klare Mission und das zieht sich durchs gesamte Unternehmen und diese Mission leitet sich eben auch ab aus diesem Gründungsmythos 9/11. Wir alle wissen, dass der 11. September 2001 für die Amerikaner ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Und
ich war damals im Land, ich weiß wo, ja.
Ja, das und man hat sich eben dann natürlich schon gefragt, wie kann das eigentlich sein? Wie kann sowas passieren? Weil die Informationen, wie man dann ja herausgefunden hat, lagen eigentlich vor. Das Problem war aber, dass die Informationen nicht in der Form miteinander verknüpft wurden, als dass man eben deutlich schneller und deutlich effektiver hätte herausfinden können, was passiert hier und dann dem natürlich entsprechend auch einen Riegel vorzuschieben. Und die die Idee kommt ja nicht von ungefähr von Peter Thiel, weil Peter Thiel war einer der Mitgründer von PayPal, wie wir wissen. Und PayPal oder einer der Haupterfolgsfaktoren von PayPal war ja der, dass PayPal, es gab ja auch andere Zahlungsdienstleister schon vor PayPal im Internet, aber eine der großen, großen Probleme, mit denen diese Zahlungsdienstleister zu tun hatten, war, dass sie in den seltensten Fällen erkennen konnten, wann finden eigentlich wie, wo rechtmäßige Transaktionen statt. Und PayPal war das erste Unternehmen, dem es gelungen ist, über einen entsprechenden Algorithmus hier eine sehr hohe Trefferquote zu erzielen, also sprich eben Betrug im Internet vorzubeugen. Und das war einer der Hauptkriterien dafür, dass man dann sehr schnell sehr erfolgreich wurde. Und dieses Prinzip, und dahinter liegt ja auch nichts anderes als eine Big Data Analyse, wenn man so will. Und dieses Prinzip zu übertragen auf die Terrorbekämpfung, den Kampf gegen organisierte Kriminalität oder auch schwere Kriminalität, das war ja am Ende der treibende Faktor hinter der Gründung von Palantir. Ich denke, man hätte, und das ist, man sagt ja sehr häufig, Mensch, Palantir ist so alt, ja, also kann man Palantir eigentlich noch als Startup bezeichnen und wie kann man irgendwie 17 Jahre lang nicht profitabel sein?
Also, stimmt, auch das haben Sie geschafft, ja.
Ja, das haben wir sehr erfolgreich geschafft, ja. Vielen Dank, dass Sie mich daran erinnern. aber der Hintergrund ist ja ein Stück weit von vornherein die Gründer waren sich dessen vollkommen im Klaren. Sie hätten auch damals einen anderen Weg gehen können, den sehr viele Silicon Valley-Unternehmen gegangen sind, nämlich die Monetarisierung von Daten. Das ist etwas, was Palantir von vornherein abgelehnt hat. Die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden galt insbesondere zu der Zeit als hochgradig unlukrativ. Trotzdem, und wie gesagt, diese Mission zieht sich bis heute durch, hat man das für sehr, sehr wichtig erachtet und hat auf der Basis dann eben die erste Plattform, wenn man so will, gebaut. Also das, woraus dann auch Gotham hervorgegangen ist. Da ist unfassbar viel Entwicklungsarbeit reingeflossen, unfassbar viel Geld in die Entwicklung dieser Plattform reingeflossen. Auch, weil sie natürlich sehr früh sich über Dinge Gedanken haben machen müssen, die heute hochgradig relevant sind, die vor einigen Jahren nicht in der Form relevant waren. Beispielsweise das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Sie können nicht eine Plattform bauen und im Nachhinein sich dann darüber Gedanken machen. Sehr viele Internetfirmen mussten das ja auf die harte Tour lernen, sich dann im Nachhinein darüber Gedanken machen, wie schaffe ich es eigentlich, Sicherheit herzustellen. Das war für uns, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Geheimdiensten und Militär, immer unverhandelbar.
Ja, klar, wie sollte es auch anders sein? Sie mussten das ja in ihre DNA legen. Ja.
Absolut, aber das ist eine immense Herausforderung und wir können sehr stolz darauf sein, heute, dass wir die wirklich schärfsten Kriterien erfüllen, was beispielsweise das US-amerikanische Verteidigungsministerium angeht. Da sind wir Impact Level 5, also wirklich sehr, sehr hoch. Wir haben uns jetzt für 6, das ist das höchste, beworben. Die nächsten Wettbewerber liegen weiter drunter. Also wir haben diese Investments, die waren notwendig und zahlen sich heute, wo Sicherheit, ich meine, wir lesen gerade wahnsinnig viel über Log4j beispielsweise, also Cyber Security.
Haben wir den Podcast letzte Woche drüber gemacht auch.
Ja, also das sind so Dinge, die sind sehr wichtig, aber das hat sehr viel Zeit gekostet, das hat sehr viel Geld gekostet und jetzt sind wir in einer Position, unser Gründer sagt ja immer, oder Alex Karp sagt ja immer, wir bauen Produkte 7 Jahre, bevor der Markt realisiert, dass er sie braucht. Ich habe am Anfang mal ein bisschen geschmunzelt, weil ich das nicht als das beste Sales-Argument gesehen habe. Aber er hat absolut recht, weil sie können nicht von jetzt auf gleich umschalten. Also wir haben ja jetzt eine Situation, in die wir gerade reinlaufen. Ehrlicherweise eigentlich schon sehr lange sind, aber es war nicht so im medialen Fokus. Nämlich das Thema Cybersecurity, das Thema Datenschutz insgesamt, auch Sicherheit. Und wir sind jetzt in der Position, wo wir sehr selbstlos sagen können, unsere Software, unsere Plattformen sind hochgradig sicher.
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, Sie arbeiten zum Beispiel mit der Polizei in Nordrhein-Westfalen zusammen.
Ja.
Und es ist ja auch vollkommen unumstritten, dass sie ein amerikanisches Unternehmen sind. Man könnte jetzt ja argumentieren, also wenn ich schon so sensible Daten wie die von der Polizei oder von anderen Sicherheitsbehörden jetzt hier in der Bundesrepublik Deutschland einer entsprechenden Analyse, die ja sinnvoll ist, unterziehen, also jedenfalls unterstelle ich jetzt einfach mal, dass sie in einem Rechtsstaat im Wesentlichen sinnvoll ist, immer sinnvoll ist, hoffentlich, dass man die einer solchen Analyse unterziehen mag. Warum muss es dann ausgerechnet ein amerikanisches Unternehmen sein? Warum ist es nicht mit Blick auf unsere digitale Souveränität hier im Wortsinn, über die wir dann auch gerne noch grundsätzlicher reden können, die bessere Idee, sowas mit einer, sagen wir mal, mindestens europäischen Lösung auf die Reihe zu bekommen?
Ja, also da kann ich genauso die Frage stellen, warum nicht? Ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass wir darüber diskutieren, weil am Ende des Tages, oder sagen wir mal so, ich denke, das Thema digitale Souveränität ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und es lohnt sich und es ist wichtig, dass wir darüber diskutieren. Aber ich glaube, eines muss dabei auch klar sein, dass das Thema digitale Souveränität ja bis heute nicht hinreichend definiert ist. Also es gibt sehr unterschiedliche Ausprägungen. Manche sehen unter digitaler Souveränität eher Autarkie. Das heißt, ich erfinde das Rad in Europa komplett neu und kaufe dann sozusagen nur noch in meiner Jurisdiktion ein. Und andere verstehen, und so verstehen wir das auch, eher als das Recht auf Selbstbestimmung. Das heißt, ich bin in der Lage, selber zu entscheiden, welche Lösung ist für mich sinnvoll, welche nicht. Und dann aber natürlich auch, wenn ich vielleicht dann irgendwann mal meine Meinung ändere, in der Lage, auf andere Lösungen zuzugreifen. Also das ist so das Spektrum, was wir sehen, und da positionieren wir uns ganz klar auf der Seite, die ich gerade beschrieben habe, nämlich das Ermöglichen von selbstbestimmtem Handeln, das heißt Optionen aufzuzeigen, Dingen vorzubeugen wie einem unnötigen Login oder dergleichen, und da sollte keine Rolle spielen, ob jetzt der Provider aus Amerika kommt oder aus Europa, weil ich schon unterstelle, und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir vergleichbare Rechtssysteme haben, die beispielsweise den Schutz geistigen Eigentums auch entsprechend würdigen, dass es Geografien gibt, wo das sicherlich in dem Maße nicht gewährleistet ist. Ich schaue jetzt insbesondere nach in den Fernen Osten beispielsweise. Russland könnte man auch nennen. Ja. Ich denke, da sind Zweifel absolut berechtigt. Bei dem Blick nach Amerika sehe ich das ganz anders. So, und ich glaube, die Rolle, wie wir sie in diesem Spektrum begreifen, deshalb bin ich auch sehr froh, dass wir uns beispielsweise bei Gaia-X einbringen können. Ich halte das für sehr, sehr relevant, sehr wichtig. Die Rolle, wie wir uns da begreifen, ist, und auch generell begreifen, ist, wir
das sind... Das ist diese Initiative, mit der in Europa Datenräume geschaffen werden sollen. Genau. Die ist ja keine europäische Cloud, das ist wichtig.
Das ist sehr wichtig, ja, das ist genau. Sehr, sehr wichtig. Komm ich gleich nochmal ganz kurz zu, ja, aber ja. Wir begreifen uns ja als Enabler, das heißt wir oder Ermöglicher, wenn man das so auf Deutsch sagen möchte. Wir haben keine andere Interessenslage, das ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, anders als andere Silicon Valley-Unternehmen, als unseren Kunden in die Lage zu versetzen, auf den Datenschatz, auf dem sie sehr häufig sitzen, produktiv einsetzen zu können. So, es gibt keine andere Interessenslage. Das heißt, wir sehen das so, dass mittels Datenanalyse oder wenn sie Daten produktiv einsetzen können, dann ist das ein immenser Schatz, der sie hoffentlich, das ist zumindest die Erwartung, dann auch ökonomisch erfolgreicher macht. Und wenn sie ökonomisch erfolgreich sind, dann sind sie in aller Regel deutlich selbstbestimmter, weil sie natürlich andere Optionen haben als Unternehmen, die ja immer nah an der Insolvenz schlittern oder anderweitig nicht sonderlich ökonomisch erfolgreich sind. Also ich halte dieses Argument dann für wahnsinnig schwierig, wenn es dazu führt, dass wir irgendwie meinen, wir müssen jetzt in Europa alles alleine machen. Ich halte es eher mit diesem, im Englischen gibt es so schön diesen, gibt es einen schönen Spruch dazu, building on the shoulders of giants, dass man sich das eher zunutze macht, was sehr gut funktioniert, um den eigenen Wesenskern des Unternehmens, also den eigenen Wertbeitrag, aber leider muss man sagen, dass viele Unternehmen das auch nicht, dass es ihnen schwerfällt, das zu definieren, aber eben den eigenen USP ins digitale Zeitalter zu transferieren. Ich glaube, dass Das ist deutlich sinnvoller, als sich darüber zu unterhalten, wie wir uns abschotten können.
Mir liegt eine andere Frage auf der Zunge, aber wir müssen kurz eine eckige Klammer aufmachen, bevor ich dazu wieder komme. In welcher Form engagiert sich so kurz wie möglich Palantir bei Gaia X?
Wir sind Mitglied der Organisation und bringen uns da auch ein. Also am Ende des Tages ist, und das haben Sie ja vollkommen zu Recht gesagt, man hat es, glaube ich, in der Öffentlichkeit am Anfang zumindest insofern ein bisschen missverstanden, als dass man immer das Gefühl hatte, es geht um eine europäische Cloud. Also sprich, genau, ein Konkurrenzprodukt zu den etablierten sogenannten Hyperscalern, wie Microsoft Azure, Google Cloud oder auch andere. Das war ja nie das
Amazon Ziel. Web Services.
Genau, Amazon Web Services. Das war nicht das Ziel und ich denke, wenn es das Ziel gewesen wäre, dann hätte man schon schmunzeln können. Das Ziel ist ja tatsächlich, Standards zu setzen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das ein sehr, sehr, und im Übrigen wird das ja auch mittlerweile international anerkannt, dass Standards durchaus auch geopolitische Kraft entfalten können. Und unter diesem Gesichtspunkt unterstützen wir das absolut. Also wir sind nicht gegen Standards, insbesondere wenn es darum geht, Standards zu schaffen für eben Data Sharing, Collaboration Rooms, wie das so genannt wird. Sprich, wie kann ich Daten eigentlich nicht nur innerhalb eines Unternehmens produktiv einsetzen, sondern auch über Unternehmensgrenzen hinweg? Da entstehen ja ganz neue Potenziale für Geschäftsmodelle. Ich glaube, wenn es uns gelingt, in Europa solche Standards zu setzen und uns darauf zu einigen, und dann hat das Kraft. Weil Standards, ja, wem es gelingt, Standards zu setzen, der hat natürlich Einfluss.
Es wäre gut, wenn uns wenigstens das in Europa künftig wieder etwas stärker gelänge. Ja. Würden Sie jetzt argumentieren, absolut, mit Ihrer Hilfe eher als nicht? Gut. Also Klammer wieder zu, jetzt komme ich...
Vielleicht darf ich da ganz kurz einhaken, wir haben ja schon Collaboration Spaces. Also die Idee, Daten über Unternehmensgrenzen hinweg produktiv zu machen, die leben wir ja schon, beispielsweise mit Skywise, das ist die Industrieplattform, die wir mit Airbus zusammengebaut haben, wo über 120 Airlines drauf sind, wo die Zulieferer drauf sind, wo Airbus als Flugzeugbauer drauf ist. Und wir einen Standard etabliert haben, der es erlaubt, diesen Unternehmen der Plattform und den Schutz und Datenschutzmechanismen der Plattform zu vertrauen und dementsprechend natürlich die Informationen dann auch über Unternehmensgrenzen hinweg zu bekommen, die sie brauchen, um effektiv arbeiten zu können. Also insofern, ja, haben wir, glaube ich, uns das Recht erarbeitet, uns dort einzubringen, weil wir zeigen, dass es in Praxis funktioniert. Und ich glaube, wir sollten in Deutschland, oder wir tun gut daran in Deutschland, dass wir solche Erkenntnisse und auch das Erfahrungswissen, das damit ja einhergeht, nicht unnötigerweise ablehnen, nur weil wir irgendwelche abstrusen politischen Diskussionen führen.
Jedenfalls werden diese Diskussionen geführt und das ist das, wo ich jetzt außerhalb der eckigen Klammer eben schon drauf hinaus wollte. Wenn ein Innenminister sich entscheidet, einen Auftrag an Palantir zu vergeben oder ein Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens sagt, ich arbeite jetzt mit Palantir zusammen, könnte das dazu führen, und in der Regel passiert es auch, dass es einen richtig kräftigen Kritikhagel in der Öffentlichkeit dafür gibt, dass diese Entscheidung getroffen wird, also entweder jetzt in der breiten Öffentlichkeit, wenn es um den Innenminister geht, oder zumindest in der Stakeholder-Öffentlichkeit rund um dieses Unternehmen und seinen CEO. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen das kräftig schadet. Und also welche Argumente würden Sie denn jetzt Ihren potenziellen Kunden an die Hand geben, um dieser Kritik zu begegnen, dass eben da Daten immer kurz davor sind, von der CIA abgegriffen zu werden zum Beispiel?
Ja, also es gibt, ich glaube, man muss da ganz, ganz klar sagen, da haben wir in der Vergangenheit auch Fehler gemacht. Wir haben zugelassen, dass sich dort ein Narrativ etabliert, das ferner unserem Geschäftsmodell nicht sein könnte. Und einer der Gründe, warum wir heute sprechen, ist ja auch, dass es mir auch ein persönliches Anliegen ist, dem entgegenzuwirken, weil Sie absolut recht haben. Das ist natürlich nicht hilfreich. Ja? Ich würde hier nicht sitzen, wenn ich nicht persönlich der absoluten Überzeugung wäre, dass alle dieser Vorbehalte nicht der Realität entsprechen. Also ich will Ihnen nur zwei, drei Beispiele nennen. Ja. Man bezeichnet Palantir ja immer als Datenkrake. Palantir und unterstellt mehr oder weniger damit ja, dass wir Daten monetarisieren. Das heißt, wir haben Zugriff auf Kundendaten und monetarisieren die dann, wie andere das ja zugegebenermaßen machen im Silicon Valley, also bekannte Unternehmen im Silicon Valley. Das ist nicht das, was wir tun. Das entspricht nicht unserem Geschäftsmodell. Wir monetarisieren keine Daten. Wir sammeln auch im Übrigen gar keine Daten. Also wenn ich jetzt im rechtlichen Slang bleiben würde, das ist ja relativ klar umschrieben, dann sind wir im Sinne des DSGVO Auftragsverarbeiter. Wir sind nicht Verantwortliche der Daten. Das bedeutet, dass wir zu keinem Zeitpunkt Einfluss darauf haben, welche Daten mit welchen Mitteln und zu welchem Zweck verarbeitet werden. Das haben wir nicht. Wir haben da keinen Einfluss drauf. Wir stellen lediglich die Software zur Verfügung, die den Kunden, ermöglicht, auf Datensätze und Quellen zuzugreifen, die ihnen rechtmäßig zur Verfügung stehen. Wir machen nichts mehr als das. So, und das erübrigt dann den Vorwurf der Surveillance Company, also sprich, dass wir eine Überwachungsfirma seien. Wir überwachen auch niemanden. Nochmal, wir sind beispielsweise in der Polizeizusammenarbeit reiner Softwarelieferant. Das heißt, auch hier gilt, dass die Polizei in Nordrhein-Westfalen oder auch die Polizei in Hessen vollkommen eigenständig und alleine die Software nutzt, um ihrer Ermittlungstätigkeit im Rahmen der rechtlichen Vorschriften nachzugehen. Also das ist tatsächlich einfach falsch, was da in der Vergangenheit immer genannt wurde. Und das muss man auch ganz klar so benennen. Aber wir haben eine Mitschuld insofern, als dass wir das natürlich auch in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht. Anfänglich, hatte ich ja ursprünglich gesagt, war das sehr, sehr schwierig. Wir hätten dann sicherlich auch früher in den Dialog treten müssen, um dafür zu sorgen, dass sich diese Dinge nicht verfestigen. Aber wie gesagt, also das ist etwas, wo wir sehr intensiv dran arbeiten. Und es gibt genug rechtliche Gründe, um zu sagen, dass diesen Vorbehalten auch jeglicher Nährboden entzogen werden kann. Also ich will nur noch ein anderes Beispiel nennen, weil Sie es gerade gesagt haben, CIA, die Zusammenarbeit mit der CIA, Sie spielen da ja sicherlich auf den Cloud Act an.
Ja.
Also sprich, können wir ausschließen, dass die Daten nicht doch, wenn die CIA bei uns anklopft und sagt, Mensch, wir haben euch doch damals so viel Geld gegeben, jetzt gebt uns doch mal ein paar Daten von den Kunden, mit denen ihr in Europa zusammenarbeitet. Das können wir ausschließen. Und ich will auch sagen, warum, weil der Cloud Act nur dann auf Sie als Unternehmen zutrifft, wenn Sie, und ich zitiere jetzt den Wortlaut des Cloud Acts, wenn Sie im Besitz, oder im Englischen heißt es Possession, Custody or Control, der Kundendaten sind. Das heißt, sie müssen im Besitz sein, sie müssen die Kontrolle darüber haben oder man hat sie ihnen treuhänderisch zur Verfügung gestellt. Nichts davon trifft auf Palantir zu. Wie gesagt, wir haben keinen Zugriff auf Kundendaten, wir haben auch keinen Zugriff oder beziehungsweise keinen Einfluss auf Mittel und Zweck der Datenverarbeitung. Insofern sind wir der festen Überzeugung, dass auch der Cloud Act auf uns nicht zutrifft und wir dementsprechend sehr, sehr beruhigt sind, was solche Anfragen angeht. Im Übrigen ist das auch in der Vergangenheit noch nie passiert. Also auch da konnten wir bisher jeden Kunden, den dieses Thema umgetrieben hat, auch beruhigen.
Jetzt haben Sie, das knüpft auch so ein bisschen daran an, eben in einer Antwort gesagt, es sei wichtig, dass die Entscheidung, wenn man so will, im System belassen wird. Mhm. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich, wenn das jetzt falsch ist, ist diese Entscheidung, die da getroffen wird, dann ja doch im Moment in der Regel immer noch eine menschliche Entscheidung, korrekt?
Ja, absolut.
Betreten wir aber, wie in diesem Podcast auch schon mehrfach thematisiert, ja das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Mhm. Könnte man sich also vorstellen, dass dieses im System belassen demnächst in jeder Hinsicht wörtlich zu nehmen ist, dass das System selbst Entscheidungen trifft mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, ohne dass dann da noch irgendein Mensch involviert ist, Ist es etwas, was in Ihren Szenarien vorkommt und wie stehen Sie zu künstlicher Intelligenz?
Ja, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, ist auch für uns ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und ich denke, man kann ohne Zweifel sagen, dass die künstliche Intelligenz einen Wert hat. Und es ist auch erstaunlich, was an Fortschritten dort erzielt wurden, sei es was sozusagen die klassische künstliche Intelligenz angeht und den anderen Bereich, Deep Learning, Deep Neural Nets und was es da nicht alles gibt. Aber, und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig zu betonen, wir glauben auch, dass dem Grenzen gesetzt sind und dem auch Grenzen gesetzt werden müssen. Wir lehnen beispielsweise jegliche Form des Predictive Policings und was es dort nicht alles gibt ab, weil wir glauben, dass künstliche Intelligenz keine Moral Agency haben kann und darf. Also alles, was in die Richtung geht, dass komplexere Entscheidungen von einem künstlichen intelligenten Algorithmus entschieden werden könnten, dann lehnen wir das ab. Aber natürlich gibt es Entscheidungen, die sind im Tagtäglichen sehr, sehr banal. Also diese Wenn-Dann-Entscheidungen, die werden ja heutzutage schon von solchen Algorithmen durchaus in sehr begrenztem und überschaubarem Maße getroffen. Da sehe ich ehrlicherweise keine Probleme. Aber wir grundsätzlich als Firma haben einen anderen Ansatz. Der nennt sich Augmented Intelligence, könnte man auch als AI abkürzen, aber Augmented Intelligence beschreibt insofern einen anderen Ansatz, im Übrigen auch sehr alt, also stammt auch aus den 60ern von J.C.R. Licklider, der am MIT war, gibt ein schönes Buch dazu, Man-Computer-Symbiosis heißt es, und es umschreibt einen Ansatz, wo der Computer mehr oder weniger sich nützlich zu machen hat, insofern, als dass er all die Dinge, wo wir Menschen nachweislich nicht gut sind, nämlich Storage and Compute beispielsweise, uns unterstützt, aber damit natürlich eben auch das Komplementär aufwertet. Also sprich all das, was uns Menschen sehr wohl auszeichnet, beispielsweise Kreativität, Kontextkompetenz, alle diese Dinge stärkt. Das nennen wir Augmented Intelligence. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir immer der Meinung sind, dass ein Computerprogramm, so performant es auch sein mag, sicherlich Optionen zur Verfügung stellen kann. Aber die Entscheidung darüber, was dann schlussendlich passiert, obliegt dem Mensch. Also der Mensch ist bei uns nie aus dem Loop.
Also so soll es bleiben.
Und so soll es auch bleiben, einfach weil wir auf absehbare Zeit nicht sehen, inwiefern bestimmte Dinge, auch moralische Entscheidungen, ethische Entscheidungen, von einem Algorithmus entschieden werden könnten, weil dafür sind diese Dinge einfach zu kontextabhängig, manchmal auch zu irrational. Ja, also das sind so Dinge, die dürfen wir, glaube ich, nicht aus dem Auge verlieren. Und das lehnen wir ganz klar ab. Also unser Ansatz, Augmented Intelligence, ist etwas, wo noch wahnsinnig viel Potenzial ist. Und wir haben ja gesagt, dass wir uns auf die, oder unser Ziel ist es ja, dass wir uns auf die schwierigsten, herausforderndsten Situationen weltweit konzentrieren. Also das ist sicherlich auch ein Erbe aus unserem militärischen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und da können Sie nicht, solche Dinge können Sie nicht an einen Algorithmus delegieren. Das funktioniert nicht.
Nun haben Sie gerade auch in einer anderen Antwort schon gesagt, dass der Alex Karp das mal so formuliert hat, dass Ihre Produkte immer 7 Jahre der Zeit voraus sind, so halb im Spaß, halb im Ernst. Wir hatten auch schon über Datensicherheit gesprochen und dass Sie da jetzt möglicherweise mit diesem Ahead of the Curve sein ganz gut aufgestellt sind. Aber meine dann jetzt auch zum Ende kommende letzte Frage zielt mehr auf diese Aussage mit den 7 Jahren ab, weil wenn man sich jetzt Ihren Aktienkurs seit dem Börsengang anguckt, weil Sie sind ja eben kein Privately-Hold-Unternehmen mehr, sondern Sie sind an der Börse notiert. Und wenn man sich diesen Aktienkurs anguckt, dann muss man sagen, könnte man das Gefühl bestätigt sehen, dass Ihre Produkte immer erst noch 7 Jahre brauchen. Weil, also bis jetzt kann man nicht sagen, dass eine Kursrakete in den Himmel geflogen wäre. Da braucht man Geduld.
Ja, also wir sind da sehr entspannt. Wir haben ja auch eine Aktionärsstruktur, die es uns erlaubt, sehr entspannt zu sein. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass das kommen wird. Und dass das Geschäftsmodell, was wir haben, nämlich Daten Mengen in einer unvorstellbaren Anzahl. Also wir reden ja heute schon über exponentielles Wachstum an Daten. Und wie schaffe ich es, das gelingt uns ja heute schon kaum, diese Daten produktiv zu machen, weil es ist ja wirklich ein Irrglaube. Und wahrscheinlich ist die Namensgebung da schon falsch gewesen, Data as an Asset, also als Asset zu bezeichnen. Da hat man in der Vergangenheit leider zu viel Zeit darauf verwendet, diese Daten auf die Bank zu legen und zu hoffen, dass sie automatisch dadurch, dass sie dort in irgendeinem Data Warehouse oder Data Lake liegen, schon produktiv werden. Das ist natürlich nicht der Fall. Daten sind nicht intrinsisch wertvoll, sondern sie werden ja erst dadurch wertvoll, dass ich sie in Beziehung zueinander setze oder produktiv mache über performante Datenanalyse. So, und dieses Thema wird in einer sich zunehmend digitalisierten Wirtschaft oder digitalisierten Welt wird deutlich an Gewicht gewinnen. Und eines der Dinge, die ich ganz klar sehe, ist, dass es auch Investoren nach wie vor schwerfällt, uns in einen ihrer Buckets zu setzen. Weil in der Tat Palantir oder das, was Palantir auszeichnet, ist ja, und das ist unser klarer USP, Geschwindigkeit, Schnelligkeit. Kein anderer Anbieter im Markt kann so schnell nicht nur Daten effektiv integrieren, sondern die Daten dann entsprechend auch produktiv machen und gleichermaßen Berechtigungs- und Zulassungskonzepte, Authentifizierungskonzepte darüber legen. Das können nur wir, aber das können wir nur deshalb, weil wir den gesamten IT-Stack abbilden. Also wir sind nicht wie, das wird ja manchmal immer so getan, als sei Tableau einer unserer Wettbewerber. Das ist es natürlich insofern, als dass auch wir eine sehr intuitive Benutzeroberfläche haben, die Datenanalysen zur Verfügung stellt. Aber anders als Tableau sind wir auch in der Lage, es nennt sich Data Lineage, also sprich wirklich vom Quellsystem, ob es jetzt ein SAP-System ist oder ein CRM-System, was auch immer es ist, bis hin zur sogenannten Ontologie, also sprich ein Datenmodell, das es Ihnen ermöglicht, sich in der Software oder in der Datenumgebung, in der Sie arbeiten, zurechtzufinden, alles abbilden. Warum ist das so relevant? Vielleicht den letzten Aspekt dazu. Das ist hochgradig relevant, weil wir immer wieder sehen, und Sie wissen ja, dass ich zuvor auch bei der SAP war. Bei der SAP haben wir häufig über Shelfware geredet, weil Technologie wird immer gerne eingekauft, in der Hoffnung, dass allein der Einkauf von Technologie schon alle Probleme löst, was leider in aller Regel nicht der Fall ist. Und dann haben sie irgendwie die Technologie eingeführt, aber keiner nutzt sie, weil sie zu schwer zugänglich ist oder weil man den Mehrwert nicht erkennt. Wir haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Software auch von absolut Nicht-ITlern intuitiv verstanden und der Mehrwert verstanden und dementsprechend auch genutzt wird. Da ist es vollkommen egal, wo sie sind, ob sie jetzt, deshalb sage ich immer, Entscheidungen treffen. Und Entscheider sind ja nicht nur im Boardroom, in der Vorstandsetage.
Ja,
Entscheider
sind ja auch am Band. Nein, das geht ja auch. Oder halt, man ist Polizist und muss halt mit.
Genau, da sind sie auch Entscheider. Und das ist
unser Ziel. Keine IT-Spezialist.
Ja. Das ist genau das wird ihnen aber nur gelingen, die Adaption, also diese digitale Transformation, diesen Wunsch, den man ja häufig damit verbindet, das ist zu 20% Technologie und zu 80% Kultur. Wenn es ihnen nicht gelingt, die Leute mitzunehmen und davon zu überzeugen, dass das, was sie ihnen da an den Hand gibt, ein sehr wertvolles und nutzbringendes Werkzeug ist, und im Übrigen auch da haben wir sind eine hochperformante Technologiefirma, aber wir haben immer im Blick, dass Technologie Mittel zum Zweck ist. Nämlich, wie gesagt, sie in die Lage zu versetzen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und wenn die das nicht kaufen, dann können sie die tollste Software der Welt einkaufen. Es wird ihnen nichts bringen.
Ja. Ja. Also Sie würden sagen, man soll den Aktienkurs, wie er im Moment ist, so nehmen, wie er ist und daraus jetzt nicht allzu viel für die Performance des Unternehmens für die Zukunft ableiten. Ich habe aber gelesen, ohne da jetzt selbst Fachmann zu sein, dass sich einige Investoren noch darüber beklagen, dass die Vergütung extrem aktienbasiert und auch wohl sehr, sehr hoch ist, was wohl einigen dann nicht so richtig schmeckt. Aber
das ist ja auch so. Ja. Das muss man ja durchaus sagen. Auf der anderen Seite, also Stock-Based Compensation heißt das ja. Es gibt ja einen Grund, warum die so hoch war zum Börsengang. Ist im Übrigen ja kein unbekanntes Phänomen. weil am Ende des Tages, gerade bei einem Startup wie Palantir, das ja wirklich über eine sehr, sehr lange Zeit ein privat geführtes Unternehmen war, vergüten sie natürlich ihre Talente hauptsächlich mit
Stock-based.
Genau, richtig. So, und dass das dann, wenn sie natürlich irgendwie, nehmen wir mal an, sie sind irgendwie ein sehr schnell wachsendes Startup und sie gehen in 3 Jahren an die Börse, dann haben sie natürlich eine andere Summe an Stock-based Compensation, als wenn sie 17 Jahre lang auf den Börsengang warten. Dass dann am Anfang ein Thema ist, sollte, glaube ich, niemanden überraschen. Aber unser Ziel ist, das auch deutlich zurückzufahren. Aber wir können ja nichts daran ändern, dass die Vergütung in der Vergangenheit so war, wie sie ist. Wir können aber etwas daran ändern, dass es sich zukünftig anders verhält. Und das tun wir auch. Also das wird sukzessive zurückgefahren.
Genau, und das verlangen die Investoren ja offenbar auch. Aber dann ist das ja so. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben versucht, ein wenig unsere Digitech-Taschenlampe in die Hand zu nehmen und das geheimnisvolle Unternehmen, vielleicht auch den Mythos Palantir, ein wenig auszuleuchten, was für Produkte dieses Unternehmen eigentlich seinen Kunden aus der Verwaltung, aus dem öffentlichen Leben oder halt eben auch unter privaten Unternehmen anbietet, wie Palantir seine Rolle selbst versteht, was das alles mit der digitalen Transformation und eventuell auch der digitalen Souveränität Europas zu tun hat, welche Schnittmenge es zur KI gibt und warum Datensicherheit von Palantir etwa möglicherweise aus der Gründungshistorie heraus etwas stärker ausgeprägt ist als bei dem einen oder anderen Unternehmen, was immer für Schlüsse Sie selbst dann aus unserem Gespräch ziehen. Ihnen, lieber Herr Hieserich, jedenfalls vielen Dank für Ihre Zeit und die Unterstützung bei dem Versuch, die Taschenlampe einzuschalten.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum bevorstehenden Weihnachtsfest die besten Wünsche. Gesegnete Weihnachten. Wir kommen tatsächlich mit einer Folge zwischen den Jahren auch nochmal wieder. Insofern die Neujahrswünsche muss ich mir dann aufsparen. Bis dahin, da reden dann Alexander Armbruster und ich über das, was das IT-Jahr 2022 bringen wird und das 21er gebracht hat. Versuchen so ein bisschen Bilanz und Ausblick. Über die Feiertage informiert Sie auf jeden Fall unsere FAZ Digitech App, wo Sie auch alle unsere Podcasts finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.